ARD.
Ihr hört den Sonntagstalk mit Bärbel Schäfer von SR1 und HR3. Uns bekommt ihr in der App, der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Hallo, ihr hört den Sonntagstalk von SR1 und HR3. Ich bin Bärbel Schäfer und spreche diesmal mit einer Frau, die für viele ein Vorbild ist, die empowert, die ein strahlendes Lächeln hat, die leuchtende Augen hat, tolle Anwälte immer im Rücken, denn sie ist Unternehmerin, sie ist Investorin, sie ist Buchautorin, sie ist Jurorin in Höhle der Löwen, hält Vorträge, die Frauen Mut macht, selbstbewusst ihren Weg zu gehen und will Männern aufzeigen, wie Frauen in der Welt ihren Mann stehen und vor allen Dingen, wie wir besser vielleicht auch Netzwerke knüpfen können. Guten Morgen, Tijen Onaran.
Was für eine tolle Intro. Kann ich dich einfach buchen in Zukunft? Weißt du, wenn ich irgendwo auf der...
Ja, gerne.
Das machst du ja auch eigentlich.
Mach ich. Du kannst mich buchen.
Bist du teuer?
Ob du mich bezahlen kannst, ist was anderes.
Aber verhandeln kann ich ja sehr gut. Weil du hast ja meine Bücher gelesen, alle.
Natürlich.
Und deswegen weißt du ja, ich bin im Verhandeln sehr gut. Also ich würde dich anstellen, ja.
Ich könnte auch gut verhandeln. Ich weiß nicht, du bist bestimmt so ein knallharter Brocken, mit dem man nicht gut verhandeln kann. Aber dann würde ich deine weiche Seite ansprechen und sagen... Ja, die Kinder brauchen was zu essen. Der Hund braucht
Futter. Der Hund, ich wollte sagen, der Hund, das ist das Wichtigste.
Sei die Heldin deines Lebens. Das ist so ein bisschen der Titel heute. Man könnte auch sagen, be your own fucking hero. So heißt du es natürlich geschrieben. Wenn man all das nennt, was du machst, klingt das irgendwie nach sehr viel Arbeit. 24/7 gilt nicht für dich?
Doch, es ist sehr viel Arbeit und... ich stehe auch drauf, also ich mag es auch. Ich arbeite einfach unfassbar gerne und auch unfassbar gerne sehr viel.
Überall oder hast du so ein Zeitlimit irgendwann, wann dein Laptop selber zuklappt und sagt, jetzt reicht's, DJ?
Das ist ja eigentlich ziemlich gut, habe ich tatsächlich nicht. Und es ist auch so, dass dadurch, dass die Arbeit ja meine größte Passion ist, ist das einfach egal, wo ich bin. Ob ich mit einer Freundin irgendwo sitze, dann merke ich schon wieder, wenn sie vor einer Verhandlungssituation ist, dass ich sie empower für das Gespräch oder ich komme im Gespräch auf eine neue Buchidee. Also ich lebe wirklich meinen Traum, das muss ich echt sagen. Und deswegen, das klingt immer so doof, aber es ist wirklich so, mir kommt das am Ende nicht so wie wahnsinnig viel Arbeit vor. Ich merke jetzt schon, dass diese...
Das ist das Gute oder das ist auch die Gefahr?
Das ist auch eine wahnsinnige Gefahr, weil ich eben so darin aufgehe, weißt du, wenn ich auf einer Bühne stehe und eine Keynote halte und dann komme ich runter und dann sind diese strahlenden Gesichter von den, vor allem eben auch Frauen, die sagen, Mensch, Tijen, du bewirkst was in mir, du bist für mich eine Inspiration, dann bin ich wie auf so einem High und dann komme ich runter und dann gehe ich nach Hause und dann sehe ich meine Hunde Pauli und Leo und Pauli kotzt mir erstmal vor die Füße und dann Leo will raus. So
willkommen im Alltag.
Genau. Also das ist schon etwas, was ziemlich gut ist, dass ich eben wirklich so ein Heim auch zu Hause habe, wo ich einfach weiß, da bin ich einfach ich.
Was wäre, wenn dieser Gegenpol, ich stelle mir das vor, wie so eine Waage nicht da wäre? Dann würde man ja vielleicht noch einen Termin annehmen, noch einen Termin, am nächsten Morgen schon wieder weiterfliegen und nochmal empowern. Das birgt ja auch die Gefahr, dass man sich dann verliert. Also geerdet sein ist notwendig.
Total. Und ich meine, du weißt es wahrscheinlich noch besser als ich. Gerade diese wahnsinnig fancy Medienbubble saugt einen natürlich auch auf. Und ich bin da jetzt drin so. Und natürlich ist das auch total spannend. Dann bist du auf einem roten Teppich und triffst auf einmal Leute, die du aus dem Fernseher kennst.
Da werde ich ja nicht eingeladen. Das ist deine Welt, DJ.
Ich nehme dich mit. Plus eins. Ja. So, und ich glaube, wenn der Gegenpol nicht da wäre, einerseits meine Familie, das Zuhause, aber auch eben meine Freunde und Freundinnen, mein wirklich inner Circle.
Würde ich dich abgeschminkt im Drogeriemarkt ohne roten Teppich erkennen?
Ja, würdest du. Also ich meine...
An deinem strahlenden Lächeln.
Ja, und vor allem habe ich, hab ich den Vorteil, weil ich ja dunkle Augenbrauen habe. Weißt du, die sind auch noch da, wenn man sie abschminkt.
Stimmt.
So, ja, und ich, wenn ich das Geerdete nicht hätte, gerade in den letzten 2 Jahren ist mir wirklich aufgefallen, dass die Leute, die nur in der Öffentlichkeit sind und die nur sozusagen daraus ihre Energie ziehen, natürlich birgt das die Gefahr, dass du total überheblich wirst und dass du auch so in der Abhängigkeit von dem Applaus gerätst. Und das ist natürlich gefährlich.
Ja, und man verliert ja auch den Kontakt vielleicht zu Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, zu dem normalen Leben. So heißt es ja immer, also bewahre schön die Bodenhaftung, damit du auch weißt, was brauchen Leute. Als Unternehmerin musst du ja auch den Blick auf das wahre Leben haben. Also
total.
Ist toll, wenn du Flügel hast und da oben schwebst und wie eine Drohne gut aussehend auf uns herabschaust. Aber für das, was man braucht im Businessleben, braucht man eben auch trotz High Heels eine Bodenhaftung.
Total. Und weißt du, ich bin ja, also ein Großteil meiner Arbeit findet ja hinter den Kulissen statt. Mhm. Ich gehe in die Unternehmen und berate die in puncto Vielfalt und dann sitze ich halt bei einem Versicherungskonzern, die überhaupt nicht interessiert, was ich anhab, sondern was ich sage. Mhm. Und da kann ich jetzt nicht von oben herab irgendwie sagen, Mensch, mein Gott, das mit Vielfalt müsst ihr jetzt irgendwie verstehen und ich habe es immer noch nicht verstanden, sondern da geht es dann um so Sachen wie, dass es auch in einem Werk zum Beispiel keine Frauentoilette gibt, weil in der Produktion nur Männer sind und dann die eine Frau auf die Männertoilette muss. Also das sind dann so Dinge, wo ich einfach feststelle, dass meine Arbeit auch gerade hinter den Kulissen extrem, extrem wichtig ist.
Du hast studiert, dann hast du eine Zeit lang für eine Partei gearbeitet, die eher so eine Gelbschattierung hat.
FDP.
Ja, später für den Bundespräsidenten Wulff. Dummerweise kam dann der Rücktritt, damit war dein Job weg. Pressesprecherin in einer Wirtschaftshochschule beim Verband der Automobilindustrie. Ganz schön viele Stationen. Wann hast du denn eigentlich gemerkt, reicht mir nicht, möchte selber Unternehmerin sein?
Ich hatte nie diesen typischen Businessplan oder so. Ich gucke immer mit großen Augen auf die ganzen Gründer und Gründerinnen, die jetzt mit so fancy Businessplänen um die Ecke kommen und schon mit 16 wissen, dass sie Unternehmerinnen, Unternehmer werden wollen. Das hatte ich gar nicht. Du hast gesagt, ich hatte verschiedene Stationen und ich habe aber in jeder der Stationen gemerkt, dass ich immer weitergehen wollte. Also ich wollte immer was Neues lernen, ich wollte mehr erreichen, ich wollte auch immer mehr, ja, ich sag den Begriff jetzt mal, Macht haben, weil ich wusste, okay, wenn ich mehr Macht habe, habe ich mehr Einfluss und kann eben mehr bewirken.
Kommt da schnell dieser Punkt, ich will mehr, der dich dann so triggert, ja, weiterzuziehen?
Ja, weil wenn du von Haus aus wenig hast, willst du mehr. Also das ist so, du weißt, okay, du möchtest irgendwann raus aus der Zwei-Zimmer-Wohnung. Du möchtest deinen Eltern etwas ermöglichen. Du möchtest die Wohnung für deine Eltern irgendwann kaufen und sie dann auch abbezahlen. So, das ist mein größter Antrieb. Übrigens auch bis heute, dass ich einfach merke, gerade diese auch finanzielle Unabhängigkeit, die ich natürlich noch nicht habe, aber die stärkere Unabhängigkeit, der Einfluss, den ich heute habe, der ermöglicht mir ganz viel und das ist das, was mich treibt, ja.
Ich kenne das auch, aus einem Elternhaus zu kommen, wo man die ganze Ausbildung selber finanziert hat und es keine finanzielle Unterstützung gab. Und das bleibt dieser Motor, mehr zu wollen. Und manchmal kann einen dieser Motor aber auch jagen.
Voll, und es bleibt auch immer die Existenzangst. Und es mag jetzt vielleicht die ein oder andere da draußen erstaunen, weil sich Menschen wahrscheinlich sagen, Mensch, die ist doch super erfolgreich, verdient doch auch viel. Nee, die Existenzangst bleibt immer. Es bleibt immer dieses Gefühl, schaffe ich das? Habe ich genügend Geld? Aber habe ich auch genügend Kapazitäten? Ja, du sagst es, es saugt einen schon auch auf, immer dieses höher, schneller, weiter.
Habe ich genug Reserven, weil du nicht weißt oder immer wieder denkst, komme ich dahin wieder zurück, wo ich gestartet bin?
Genau, und das ist eigentlich für mich das Herausforderndste als Unternehmerin, weil ich eben so self-made bin und alles selbst aufgebaut habe, ist die Fallhöhe eine andere, weil ich weiß, okay, wenn ich falle, erstens ist die Beobachtung jetzt viel stärker, ich habe Verantwortung für Mitarbeitende, für ein Netzwerk. Ich bin Inspiration für viele. Und der Druck, dieser mentale Druck ist einfach enorm. Und da
wo spürst du den denn?
Also ich krieg unfassbar viele Nachrichten über alle möglichen Kanäle von Menschen, die sagen, Mensch, Tijen, du gibst mir richtig viel Kraft. Und das ist toll. Auf der anderen Seite weiß ich, dass alles, was ich mache, eine Wirkung hat da draußen. So. Und ich bin mir einfach dieser Verantwortung sehr bewusst.
Aber man kann ja nicht immer, ja, wie soll ich das sagen, fehlerfrei sein. Du müsstest dann ja eigentlich jeden Schritt kontrollieren. Und so wie du es sagst, darfst du ja vielleicht mal stolpern, aber du darfst dich nicht langlegen. Gut, ja. Man kann sich auch wieder aufrappeln, Staub abklopfen und weitergehen.
Ja, ich glaube, das Stolpern ist das eine. Das würden wahrscheinlich noch viele honorieren oder sagen, Mensch, das ist cool. Und endlich zeigt sie auch mal eine andere Seite.
Sie ist doch kein Avatar.
Sie ist doch keine künstliche Intelligenz. Also, wenn ich zum Beispiel poste, kein Witz, ja, wenn ich poste, dass meine Wäsche in der Waschmaschine seit 3 Tagen liegt, weil ich sie einfach vergessen habe, ja. Dann sagen die Leute, wow, Gott, sie ist ein Mensch. Ja, so aber das höhere Scheitern.
Stinkt doch nach 3 Tagen.
Ja, kann ich alles eigentlich wegspeisen.
Kannst du wieder shoppen gehen.
Ja, genau. Nein, aber das andere ist eher, dass ich weiß, dass meine Worte so viel Wirkung haben. Und jedes Wort muss gewählt sein. Und das ist der Druck sozusagen, der natürlich in meinem Kopf ist. Und der führt dazu, dass du eigentlich unfreier bist, obwohl du ja mehr Freiheit auch durch dein Unternehmertum hast, ja.
Und die Medien schenken dir mehr Klicks, mehr Aufmerksamkeit, mehr Präsenz, mehr Prominenz und auch mehr Aufmerksamkeit für deine Unternehmen. Und gleichzeitig sind es die, die dich auch mit tausenden Millionen von Augen dann auch beobachten.
Natürlich.
Also das treibt sich gegenseitig dann vielleicht in die Enge oder in ungeahnte Höhen.
Ja, wenn ich bei die Höhle der Löwen, in der ersten Staffel habe ich das größte Einzelinvest gemacht mit 250.000 Euro bei Free Mom, das ist eine Plattform, die Mütter als Freelancerin an Unternehmen vermittelt, war das größte Einzelinvest. Medien hat das so am Rande interessiert. Bei der letzten Staffel habe ich halt nichts investiert, weil einfach nichts dabei war. Und ich meine, ich habe jetzt auch kein Geld, das ich verschenken will. Da hieß es dann auf einmal, Mensch, die hat ja gar nichts investiert. Ja, also egal wie du es machst, machst du es falsch. Und da musst du, finde ich, für dich, und das ist die größte Herausforderung, eine unglaubliche Resilienz haben, zu sagen, okay, ich schaue da nicht immer rein und ich lese auch nicht die ganzen Kommentare und ich mache mich eben nicht davon abhängig, sondern gehe meinen eigenen Weg und habe auch Leute, die mich wirklich so kennen, wie ich bin. Und die nehme ich an mit allen Ecken und Kanten und dann kann ich auch so sein, wie ich
bin. Aber bist du noch die auch kennen oder bist du nicht auch die, die sich im Laufe der Jahre und der Erfolge auch verändert? Es legen sich ja Schichten von Erfahrungen über dich. Mhm. Okay, sieht man jetzt nicht. Ich meine das nicht. Es sind von Schichten von Falten.
Danke für nichts.
Du guckst gerade so deine Augen. Oh mein Gott. Nein, aber da ist man noch dieselbe, die man war, als man losgegangen ist mit diesem großen Traum, ja?
Nee, ist man nicht.
Mit dem Rückenwind.
Ist man nicht. Und ich sehe das zum Beispiel auch auf Fotos, dass natürlich früher viel mehr so, es war egal, es war naiv. Also so, die Leute haben ein Foto gemacht und ich war so, oh mein Gott, irgendwie komisch, das Auge ist nur so halb oder so, aber in Ordnung. Jetzt ist es so, okay, es wird ein Foto gemacht, die Position muss stimmen, das muss irgendwie gut sein, weil ich will ja auch gut rüberkommen. Also okay. Oder auch bei Freundinnen, wenn ich mich mit denen treffe und dann da ankomme und dann noch voll in meinem Business-Modus bin, eine Freundin sagt immer, Tijen, okay, lass mal jetzt die Karrierefrau weg und ich will jetzt mal mit dir darüber reden, wie es dir eigentlich geht. Ja? Ja. So, wie schaltest du ab, wie geht's deinen Hunden, wie geht's deiner Family? Und dann muss ich erstmal abschichten, ich brauche dann immer so eine Stunde.
Wie lange
und
eine
dann
Stunde?
Geht das.
Okay.
Ja.
Brauchst du dafür irgendwas? Eine gemütliche, keine Ahnung, Jeans oder eine karierte Schlafanzughose oder
ja, das
keine Ahnung, rennst du nackt durch die Wohnung? Brauchst du, weiß ich nicht, brauchst du irgendwas? Manche Leute brauchen Alkohol, um runterzukommen.
Also für mich ist es so tatsächlich, wenn ich nach Hause komme, dann ziehe ich mich komplett um und ziehe meinen Jogger an und dann ist es wirklich so, dann bin ich zu Hause. Oh. Also genau, dann ist es wirklich so BH ausziehen, dieser Moment. Ja. Und dann weiß ich, ich bin zu Hause und so ist mit Freundinnen natürlich auch, weißt du, ich treffe mich dann mit denen und dann schichten wir so langsam ab und dann weiß ich, okay, ich kann da einfach so sein, wie ich bin. Ich kann auch mal einen blöden Witz machen, wo ich sagen würde, ups, der war jetzt irgendwie total daneben. Und da muss ich mich gar nicht dafür entschuldigen, weil sie mich einfach kennt.
Zeit war bei uns zu Hause früher Mangelware. Meine Eltern, beide berufstätig, waren platt, wenn sie nach Feierabend nach Hause kamen. In unserer Familie gab es nichts im Überfluss. Sieht man von Liebe einmal ab. Was Tijen Onaran in ihrem Buch Be Your Own Fucking Hero schreibt, kennen sicherlich viele von uns, dass Zeit Mangelware ist, dass die Eltern einfach beides schaffen müssen, um sich ein Leben aufzubauen, um etwas für die Kinder aufzubauen, für Tijen und ihren Bruder. Wir sind mittendrin im Sonntagstalk von SR1 und HR3 und heute erzählen wir die Geschichte von Tijen Onaran und wollen herausfinden, ob wir uns was von dir abschauen können. Denn du bist ja eine, die auch gerne teilt, die gerne Erfahrungen teilt.
Außer Essen. Ich wollte gerade sagen, Essen teile ich nicht gerne. Ich hasse es, aber Erfahrungen super.
Also nicht mit meiner Gabel, wenn wir Mittagessen gehen.
Dann
kriegst
du einen eiskalten Blick von mir und dann lässt es schon.
Okay, auf halbem Weg schlägt sie dich zurück. Du warst die Erste in der Familie, die studiert hat. Du warst die Erste, glaube ich, auch die Unternehmen gegründet hat. Erzähl mir von deinen Eltern.
Ah, meine Eltern sind einfach meine Stars und sie sind super unterschiedlich. Mein Vater ist total stolz und er hat mir auch so dieses Stolzsein und Stolz auf sich selbst sein immer beigebracht. Manchmal steht mir der Stolz auch im Weg, aber
tendenziell. Was hat er gesagt?
Der hat immer gesagt, sei stolz und steh für dich ein und wenn dich etwas nervt, dann nutze deine Stimme. Du hast eine. So. Und sei unabhängig. Unabhängig vom Mann und vom Staat. So, das war ihm immer total wichtig. Und meine Mutter ist die beste Netzwerkerin, die es gibt. Also wenn wir durch Karlsruhe gelaufen sind, dann ist sie immer, wenn wir zur Post gegangen sind, dann hat sie der Postbeamtin erstmal ein Kompliment gemacht für die Frisur. Also die hat es immer geschafft, jeden und jede für sich da draußen zu gewinnen.
Und bleibt dadurch in Erinnerung.
Total. Und sie war ja dann auch Verkäuferin. Das heißt, nach der Schule bin ich immer zu ihr in den Schmuckladen und hinter den Tresen. Und dann habe ich beobachtet, wie sie verkauft hat und wie sie es geschafft hat, auf jede Person einzugehen. Egal, ob es irgendwie, ich sag mal, ein reicher Mann mit seiner jungen Frau war oder die Frau, die sich selbst das Schmuckstück geleistet hat. Mhm. Sie hat es geschafft, diese Empathie jedem Menschen gegenüberzubringen. Und das prägt mich bis heute. Und die beiden in der Kombination sind natürlich total, also das ist so im
Powerpaket
hineingeflossen. Und trotzdem ist es natürlich so, dass ich sie eben immer hart arbeiten gesehen habe. Mhm. Also ich konnte mir das immer gar
nicht
vorstellen.
Bist du manchmal morgens aufgestanden und beide waren schon weg?
Ja, immer. Mhm. Also ich kenne das ganz selten, dass ich mit meinen Eltern am Abendbrottisch saß. Ich kannte das gar nicht. Ich wusste gar nicht, okay, zusammen.
Und Frühstück hast du dir selbst gemacht?
Habe ich mir selbst gemacht. Mittagessen war dann irgendwie in der Schule so. Urlaube gab es schon, auch mal irgendwie, aber halt in die Türkei. Mhm. Das heißt, ich weiß noch, mein erster Freund und der dann immer, du, um 18.30 Uhr gibt es bei uns zu Hause Abendessen. Dann gab es irgendwie Leberwurstbrot und Gurken und so. Und ich so, wie, warum macht ihr das? Warum setzt ihr euch zusammen an einen Tisch und essen? Er sagt, das nennt sich Familienessen. Ich so, ah, das kenne ich gar nicht. Und ich habe sie so hart arbeiten sehen und wie sie auch fertig waren. Und dann habe ich mir wirklich immer wieder gesagt, Mensch, ich möchte einmal in die Situation kommen. Ich möchte sie nur einmal im Leben so zum Essen ausführen. So. Mhm. Und dann habe ich das von meinem ersten Gehalt gemacht. Dann habe ich gesagt, ich möchte ihnen gerne mal einen
und
Urlaub sponsern.
Und wie war das
sponsern.
So, das erste Mal zusammen an einem Tisch?
Wir wussten gar nicht, was wir reden sollen.
Das machen wir nie wieder zusammen essen.
Haben erstmal eine Vorstellungsrunde gemacht.
Wer sind die Menschen, die den Haustürschlüssel
ich bin übrigens deine Tochter. So. Aber ja, und trotzdem, trotz dessen, dass so eine Familienstruktur gefehlt hat, haben sie mir eben das beste Investment mitgegeben, was ist, nämlich dieses unglaubliche Selbstvertrauen und Selbstwertgefühl auch.
Das war der Kit.
Ja,
und
dass
die
sie
Liebe.
Immer gesagt haben, du bist gut, wie du bist. So, das ist die Basis. Und wenn du Bock hast, was zu lernen, dann mach's, aber weil du es möchtest. Und meine Mutter hat immer gesagt, Tijen, wenn du dir was in den Kopf setzt, du wirst es erreichen. Du kriegst das hin.
Gut, die haben ja nicht gewusst, dass du so einen Dickkopf bist und dass du so weit gehst. Aber was wäre gewesen, wenn du nicht gut gewesen wärst? Wenn du in falsche Kontakte gekommen wärst? Wenn du die Schule überhaupt nicht geschafft hättest? Also, dann ist das toll, wenn Eltern einen so empowern, aber es kann ja auch mit einem riesen breiten Kreuz und Selbstbewusstsein in die falsche Richtung
voll.
Gehen.
Also ich glaube, das war einfach gut, dass ich dann die richtige Ausfahrt genommen habe an der Stelle und nicht die falsche. Ja.
Grüße gehen raus an deine alte Gang.
Nichtsdestotrotz muss ich sagen, zum Beispiel mein Vater war schon auch sehr fordernd. Also der hat nichts durchgehen lassen und ich war eine super schlechte Schülerin und ich habe dann auch echt immer Sechsen und Fünfen nach Hause gebracht und so. Das fand er gar nicht witzig. Ja. So. Nichtsdestotrotz habe ich es irgendwie trotzdem gemacht. So. Aber es war auf jeden Fall so, dass er halt immer gesagt hat, pass auf, wenn du was erreichen willst, dann musst du einfach auch hart dafür arbeiten. Dir fällt nichts in den Schoß.
Und das würde ich dich gleich gerne nochmal fragen.
Arbeit ist für mich ganz klar Aufstieg. Und ich weiß, dass wir derzeit eine Diskussion in Deutschland haben, wo wir ja über weniger Arbeit reden. Mhm. Und das ist etwas, was mich total erstaunt und was mir auch zuwider ist. Das Narrativ derzeit von Arbeit ist ja, Arbeit ist irgendwie böse. Und ich finde, wir sollten wieder dahin zurückgehen, dass es für einige Menschen eben auch Aufstieg bedeuten kann. Mhm. Dass es die mentale Überforderung gibt, keine Frage. Und ich sage auch nicht, dass wie ich arbeite, dass das das Vorbild für andere sein sollte. Aber ich wäre ja nicht da, wo ich heute bin, wenn ich nicht jedes Mal, egal wo ich war, die Extrameile gegangen wäre. Mhm. Das ist einfach so.
Also du hast immer gesagt, ich mache die Extraschicht, ich bin am Wochenende da, ich kann das übernehmen, ich fahre dahin.
Ich habe in der Politik gearbeitet für Bundestags-Europaabgeordnete. Ich habe Wahlkämpfe gemacht, damals noch für Guido Westerwelle. Hätte ich da gesagt, du Guido, ich kann dich jetzt sonntags nicht fahren im Wahlkampf, musst du mal gucken. Nee, ich wollte es ja unbedingt, das war ja für mich, wow.
Finde ich interessant, ja, zu sagen, Arbeit ist eben auch Aufstieg. Du kannst eher sagen, ich gehe auf die 4-Tage-Woche, wenn man alles hat und wenn man satt ist, verstehe ich dich da richtig?
Ja, und ich finde, dass die Diskussion in Deutschland sehr aus einem privilegierten Modus herausgeführt wird, weil was sollen denn all die Leute machen, die tatsächlich am Band arbeiten und die betrifft es ja am meisten, was sozusagen die Arbeitsintensität betrifft.
Aber
ja?
Die haben ja auch nicht das gleiche Glück wie du jetzt zu sagen, ich mache etwas, was mich erfüllt.
Total.
Ich mache etwas, was mich zu meinem finanziellen nächsten Schritt vielleicht bringt.
Total, und da müssen wir die Diskussion anders führen, aber die Diskussion derzeit in Deutschland wird ja meistens von Menschen geführt, die Homeoffice machen können und die dann sagen, ja gut, Freitag hätte ich dann schon gerne frei. Mhm. Und ich glaube, es gibt Nuancen in der Debatte, nichtsdestotrotz, Biografien wie meine sind ja geprägt von diesem unbändigen Willen, etwas erreichen zu wollen und eben auch ja wirklich auch aufzusteigen und damit auch anderen Möglichkeiten zu geben, dass die wiederum aufsteigen. Ja?
Merkt man als Kind, wenn man anders ist, weil das schreibst du schon in deinem Buch, zu sagen, es war die Zwei-Zimmer-Wohnung, es war aber trotzdem auch immer der Wunsch, so auszusehen, dass keiner vielleicht merkt, ob man viel oder wenig Geld hat. Das ist etwas, worauf deine Eltern geachtet
Total.
Haben, was dir aber dann in Teenager-Zeiten auch wichtig war. Mhm,
total. Also sie haben immer darauf geachtet, dass ich irgendwie mitmachen konnte. Und wenn sie dann selber nochmal sparen mussten und ich sollte auf jeden Fall auf den Schulklassenausflug mitfahren. Also sie wollten mir nie das Gefühl geben, dass ich jetzt wahnsinnig groß verzichten muss. Aber so ein Kind kriegt das ja super schnell mit. Und daher
da können wir denen nichts vormachen, die Erwachsenen.
Nein, gar nichts. Und das habe ich super schnell gecheckt und ich habe auch irgendwie gesehen, was sie einfach für mich alles geopfert haben. Und deswegen ist eben für mich dieser Arbeitsethos, dieses Machen und Tun und vor allem auch nicht jammern. Also ich saß nie da und habe gesagt, das ist alles eine doofe Situation und jetzt kommt eine reiche Gründerin und deren Eltern sind reich und so und die kann ja natürlich viel schneller gründen als ich und viel schneller skalieren und so. Natürlich habe ich immer gedacht, Mensch, es wäre so schön, wenn meine Mutter doch sagen würde, ups, wir haben vergessen, da ist noch ein Sparkonto, da ist sehr viel Geld für dich. Ja, darauf habe ich immer gehofft, aber kam nie. Aber wäre ich dann da, wo ich heute bin, weiß ich gar nicht. Ich habe ja so viel Erfahrung allein in den letzten, lass es nur 3 Jahren sein, ja.
Mit weniger zu starten kann dann auch ein Vorteil an Erfahrung sein.
Total. Und mit weniger zu starten bedeutet auch, dass du immer in der Lage bist, mit weniger auszukommen. Du weißt auch immer, im Zweifel kann ich im Verkauf arbeiten. Ich kann das ja, ich habe das ja alles durch. Und das finde ich, erdet nicht nur, sondern das gibt dir dieses tiefe Gefühl von, okay, wenn alle Stricke reißen, ich kann mein Leben trotzdem gestalten.
Wenn du die Helikoptermama hattest, die dann immer sagte, okay, da klappt das jetzt gerade in der Schule nicht bei Teaching, dann machen wir nochmal 10 Extrastunden Einzelunterricht oder Nachhilfe. Wenn so ein Support nicht da ist, dann muss man natürlich selber die Stimme erheben und selber den Fuß in die Tür stellen und selber sagen, ich mache das.
Und das habe ich immer gemacht, ob es darum ging, mein Gehalt zu verhandeln in den Jobs, ob es jetzt darum ging, meine Unternehmen aufzubauen, neue Kunden zu bekommen, gerade auch in sehr Krisenzeiten, wo man auch merkt, okay, der Wirtschaft geht's nicht gut, ist es immer so, dass ich den Hörer in die Hand nehme, die Leute anrufe und sage, und ich sage das dann auch, ich sage, du, momentan ist echt tough und hast du noch mal eine Idee und wie können wir das machen? Und das ist so ein Motor und das ist super schwer.
Also du machst auch transparent, wenn es unternehmerisch gerade eine Delle gibt?
Total. Ich sag dann immer, das ist jetzt echt tough. Ich hatte das vor knapp 5 Jahren. Das war echt nicht einfach. Und dann habe ich gesagt, hey, pass mal auf, gibt's noch irgendwas, was ich tun kann da draußen? Ja, so. Aber mein Netzwerk hat das total geschätzt. Und das schreibe ich ja auch in all meinen Büchern. Ein Netzwerk zeigt sich ja nicht in Zeiten des Sonnenscheins, sondern in Zeiten des Misserfolgs. Und da hat sich wirklich gezeigt, wer überhaupt den Hörer abgenommen hat, wer mir zugehört hat und wer mir auch aktiv geholfen hat. Und das werde ich bis heute nicht vergessen. Und jetzt bin ich in der Situation, wo ich eben auch anderen helfen kann. Und das prägt mich total.
Und das Netzwerk muss man natürlich selber häkeln, stricken, pflegen, dafür sorgen. Das ist ja auch noch zu der anderen unternehmerischen Leistung. Personal führen, gucken, wo kommen Aufträge rein, Aufträge halten, Aufträge erfüllen. Das läuft ja nicht nebenbei. Das ist eine super wichtige Säule auch deines Erfolgs. Wenn man das startet mit Eltern, die selbst neu ankommen in diesem Land und selber gar kein Netzwerk haben, dann ist man als Kind damit ja nicht so gesegnet, dass der Papa mal kurz anruft und sagt, du, bei der Mutter da kannst du im Unternehmen arbeiten. Alles selbst erarbeitet. Warum sind Netzwerke wichtig?
Netzwerke sind Orte, an denen du die Möglichkeit findest, auch deine Träume zu verwirklichen. Also die Idee ist ja das eine. Du hast eine Idee für ein Unternehmen, du hast eine Idee dafür, wo du arbeiten willst. Das andere ist die Umsetzung dieser Idee. Und dafür brauchst du einfach Menschen, die an dich glauben, die dir Türen öffnen. Gerade dann, wenn du sie von Haus aus eben nicht hast.
Aber musst du nicht was geben? Netzwerk heißt ja auch, ich gebe dir was und du gibst mir was? Oder nicht?
Irgendwann
unbedingt?
Kannst du ja was geben. Mhm. Also ich habe ganz viele Netzwerkbeziehungen, wo ich vor vielen Jahren eben nichts geben konnte. Aber ich habe zum Beispiel immer gesagt, das war immer so, wenn man gesagt, es wird der Moment kommen, wo ich auch mal was zurückgeben kann. Und so war es dann tatsächlich auch.
Jetzt und du hast es dann nicht vergessen?
Ich habe es wirklich nicht vergessen. Ich bin da wirklich super loyal und Netzwerkpflege mache ich bis heute, indem ich, wenn ich in verschiedenen Städten bin, schaue, okay, mit wem kann ich mich treffen. Aber mittlerweile ist es wirklich so in meine DNA übergegangen, ist Teil meines Jobs. Ich habe wirklich ein tolles Netzwerk an Menschen, die meine Mentoren, Mentorinnen sind. Auch kritische Leute, die sagen, Mensch, was ist das schon wieder? Was hast du da wieder von dir losgelassen oder so? Aber das braucht es und mein Netzwerk war irgendwann auch der Ort, wo ich mich beruflich wirklich verwirklichen konnte, weil ich hatte es ja von zu Hause aus nicht. Und das ist total wichtig für die Menschen, die sagen, Mensch, von Haus aus habe ich nicht die Möglichkeit. Ein Netzwerk ist nicht nur irgendwas Schlimmes und es hat ja immer so ein bisschen was von Vetternwirtschaft. Mhm. Für mich war es die Möglichkeit, dahin zu kommen, wo ich heute bin.
Was für ein Netzwerk ist es denn? Ist es ein Frauennetzwerk? Ist es ein Netzwerk, thematisches Netzwerk, was zu den Unternehmen passt? Ist es eins, was vielleicht migrantischen Hintergrund hat? Was ist es für ein Netzwerk, an das du jetzt gerade denkst?
Also ich habe jetzt vor allem natürlich auch so ein Netzwerk an Leuten aus der Wirtschaft. Mhm. Das heißt, das sind Menschen, die ja auch in spannenden Positionen sind, die entweder in Konzern oder im Mittelstand sind, teilweise auch selbst Unternehmer, Unternehmerinnen. Dann sind es natürlich auch viele Frauen, mit denen ich mich austausche. Das ist für mich totale Inspiration, weil das auch persönlicher wird und weil es mir einfach wahnsinnig viel Mut macht, auch für meine Themen. Ich glaube, für die, die jetzt zuhören, ist entscheidend, wenn sie sich die Frage stellen, okay, wie kann ich so ein Netzwerk gestalten? Was ist überhaupt mein Ziel? Also was will ich mit meinem Netzwerk und durch mein Netzwerk erreichen? Geht es darum, einen neuen Job zu finden? Da muss ich natürlich überlegen, gibt es irgendwie Verbände, Organisationen, wo ich mich engagieren kann? Was ist mit diesem Internet, mit den sozialen Medien? Wo kann ich mich anmelden? Wo kann ich visibler werden? Also heutzutage gibt es unendlich viele Möglichkeiten. Man muss sich halt bewegen, damit sich eben auch was bewegt.
Also das sagst du ja auch immer wieder in deinem Buch. Beweg dich.
Ja.
Stell Fragen.
Ja, geh raus.
Warte nicht, bis du gefragt wirst, sondern frag selber. Ja. Also das habe ich auch nochmal mitgenommen. Nun ist Fragen stellen auch mein Job, aber das heißt eben auch tatsächlich bei Themen, wo es einem vielleicht unangenehm ist, wo man noch niemanden kennt, wo man die Neue ist, die Jüngste ist oder eben gerade angekommen ist in der Stadt. Das sind ja alles Themen, die du damit abdeckst und sagst, melde dich an, sei sichtbar und geh einfach hin. Das heißt ja auch, du musst die Schüchternheit über Bord werfen, du musst vielleicht Scham über Bord werfen und Unsicherheit.
Ja, und wenn du nicht fragst, ist es ja immer ein Nein. Also wenn du fragst, kann es ein Ja werden. Wenn du nicht fragst, ist es immer ein Nein. Und das ist mein Antrieb. Ich frage bis heute, wenn ich merke, okay, ich habe irgendwie Bock in das und das Format oder das interessiert mich total oder Zugang zu einem Unternehmen, dann frage ich auch in mein Netzwerk, wer kann mich unterstützen, wer kann mir Türen öffnen. Und so ist es auch in einem Meeting. Du sitzt dann da und denkst dir, ich muss was sagen. Ja, dann tu es. Mhm. Und selbst wenn du danach denkst, das war Quatsch, aber du hast es gemacht, du bist sichtbar geworden.
Immer so ein bisschen wie so immer wieder über die so eine
Immer wieder. Ich bin am Anfang, gerade im politischen Kontext, ich bin immer alleine auf diese ganzen Veranstaltungen gegangen. Gut, ich hatte natürlich auch niemanden, der mich begleiten konnte.
Hättest du mich nur angerufen, aber da kannten wir uns. Aber das ist ja für die meisten der Horror.
Ja,
schon alleine auf eine Party mit Leuten, für dich auch. Ja, siehst du, guck mal bei dir.
Ich hasse es auch und dann stehst du da an irgendeinem komischen Stehtisch, der weiß gedeckt ist und dann sagen die Leute, Mensch, die Frikadellen waren auch mal besser. Und du so, ja, ich kenne nur Köfte und türkischen, Aber weißt du, das war die größte Herausforderung. Und ich habe mir wirklich auch so Aufgaben gestellt. Ich habe gesagt, okay, heute gehst du alleine auf eine Veranstaltung. Das zweite Mal sagst du was aus dem Publikum heraus. Mhm. Ja, so. Und da ging mir sowas von die Pumpe. Aber ich habe gelernt, wirklich in dieses kalte Wasser zu springen. Und das ist so wichtig, weil wenn du immer sitzt und denkst, gerade auch wir Frauen, ah, ich mache einen super Job und dann werde ich entdeckt und ich werde befördert. Das ist eine super romantische Vorstellung, aber in der Realität läuft es anders ab. Es funktioniert viel über Netzwerk. Wer kennt wen? Wer kann deinen Namen fallen lassen, wenn es um Chancen, um Möglichkeiten geht? Und dazu musst du raus und sagen, hey, pass mal auf, ich mache hier dies, das und jenes. Wenn du demnächst an jemanden denkst, der in die Position gehen könnte, ich bin doch die Richtige. Mhm. Und ich finde, dann kann
dann denken aber Frauen nochmal im zweiten Schritt, kann ich das auch und bin ich denn auch tatsächlich die Richtige? Dann kommt ja nochmal oft eine zweite Schranke im Hirn und du denkst, jetzt bin ich hier so ein Imposter, der irgendwie völlig hochstapelt und wahrscheinlich kann ich das gar nicht.
Ja, und das
haben, glaube ich, Männer tatsächlich weniger.
Nö, und ich meine, wir Frauen, wir machen so viele Dinge auf einmal. Wir sind in so vielen Feldern unterwegs und dann einfach mal das selber zu akzeptieren, dass man gut ist in dem, was man macht und zu sich zu stehen und auch für sich einzustehen. Mhm. Wenn du nicht für dich einstehst, für wen sollst du dann einstehen? So, und das ist total wichtig, dass jeder und jede versteht.
Ist das kulturell auch ein Thema zu sagen, in Deutschland bist du ja nicht so, du sollst nicht so laut sein.
Ja,
du sollst
voll.
Auf dem Boden sein.
Understatement.
Du sollst dich nicht selber loben. Das ist doch so ein permanentes sich auch selber klein halten.
Voll, du sollst kein neongrünes Oberteil anziehen.
Nein, das geht gar nicht. Was
die liebe Bärbel heute anhat. Genau. So, also es ist wirklich dieses Understatement und das ist ja auch immer das, was mir
nicht
dann immer gespiegelt wird. Ne? Als ich dann angefangen habe, irgendwie zu sagen, Mensch, jetzt ziehe ich mal einfach das an, worauf ich Lust habe und kein Kostüm oder so, sondern einfach das, worin ich mich wohlfühle, war immer so, ja, du willst ja extra auffallen. Und natürlich, wenn ich mir Bilder von vor
natürlich will man extra auffallen, wenn man sich ein tolles Outfit anzieht.
Wenn ich mir Bilder vor 4 Jahren angucke, dann denke ich schon so, ja, okay, so ein bisschen Arg-Paradiesvogel war es schon, ja, so. Aber es, in dem Moment habe ich es einfach so gefühlt. Also warum soll, wir reden immer über authentisch sein im Job, aber wenn jemand dann authentisch ist, sagen wir, ach bitte nicht so sehr authentisch sein, ja. Und eben gerade Frauen, die dann immer in Schubladen gepackt werden. Und deswegen gehe ich da auch so bewusst raus und sage den Frauen, warum hast du diese Stimme im Kopf? Also du kannst ja auch umframen, die Stimme kann dich ja auch empowern und bestärken und sagen, ja klar, geh durch die Tür, stell die Frage, frag deinen Chef, deine Chefin bezüglich einer Gehaltserhöhung und bewirb dich für den Job, selbst wenn du denkst, ich bin nicht qualifiziert. Mach es einfach, weil es werden sich Türen öffnen und so war es bei mir immer und das ist das, was ich eben allen mitgebe.
Wer 4 Unternehmen leitet, muss durchsetzungsstark sein, habe ich immer so gedacht. Aber wenn man das Buch liest, heißt es auch bei dir, sich zu trauen, auch mal zu Schwächen zu stehen, auch mal zu sagen, es läuft vielleicht gerade nicht gut, auch mal zu sagen, ich brauche jetzt euch, mein Netzwerk. Also Dinge aus- und anzusprechen.
Klar. Und selber auch zu verstehen, dass es viele Dinge gibt, in denen ich einfach überhaupt nicht gut bin. Ich führe ja die Unternehmen zusammen mit meinem Mann und er macht die operative Führung. Und er ist da einfach viel besser drin, weil ich halt meine ganze Energie nach außen hingebe.
Du wirfst die Angel aus, ziehst die Aufträge an Land.
Ja, und dann habe ich keine Energie mehr für intern. Dann ist es so, dass er viel besser darin ist, auf die Bedürfnisse der einzelnen Leute einzugehen, sich viele Dinge auch anzuhören und zu überlegen, wie können wir hier was besser machen und noch effizienter werden. Und ich werde so beim Thema Projektplan und Budgetaufstellung und wer geht jetzt wohin und wie machen wir das mit den Zahlen.
Schon mit der Stirn auf der Tischplatte.
Ja, genau, da denke ich so, okay, dann überlege ich nochmal, welche 3 Leute könnte ich denn anschreiben oder anhauen. Okay.
Aber wie geht selbstbewusst aussprechen, was man glaubt, einem selbst zusteht oder was man glaubt, einfordern zu können? Darauf würde ich gerne nochmal eingehen, weil ich glaube, viele können das gar nicht aussprechen. Dafür musst du ja erstmal wissen, was ich eigentlich will. Mhm. Was willst du? Mhm. Ist für viele, glaube ich, schon eine schwierige Positionierung.
Extrem. Und immer wenn ich in Workshops in Unternehmen bin, wo es um Sichtbarkeit geht, stelle ich diese Frage zuerst. Ich sage immer, was ist euer Ziel? Mhm. Und dann sagen die meisten, ja, irgendwie mache ich doch so meinen Job. Und dann sage ich, okay, aber warum machst du das, was du machst? Also was ist dein Antrieb? Und wo willst du von heute an in einem Jahr stehen? Du musst doch irgendwie eine Idee davon haben, was du sein willst und wer du sein willst. Und die meisten wissen es nicht, weil sie eben so viele Dinge auch machen.
Aber sie haben doch angefangen aus einem bestimmten Grund, so wie du auch angefangen
hast. Total. Und dann vergessen sie es, weil sie so aufgesaugt sind in den Alltag und weil sie so viel machen.
Was vergessen sie dann?
Sie vergessen sich. Sie vergessen sich immer wieder zu reflektieren und zu überlegen, ist es eigentlich noch gut, was ich mache? Habe ich da noch Bock drauf? Und ist es mein Antrieb? Und wo will ich wirklich auch landen? Ich mache das bis heute, dass ich mich einmal im Jahr, meist Ende des Jahres hinsetze und sage, okay, was ist das, was ich nächstes Jahr erreichen will?
Also das wollte ich gerade fragen. Da musst du ja zwischendurch mal so einen Cut machen, einen Schritt zurückstehen, gehen und sagen, da bin ich, da will ich hin.
Ich habe so eine Box mit Zetteln, wo ich mir wirklich an Silvester aufschreibe, das möchte ich nächstes Jahr erreichen. Ein Jahr später hole ich das raus, lese diese Zettel und gucke, okay, was habe ich mir da drauf geschrieben? Und manchmal sind es Dinge, wo ich denke, Mensch, das habe ich mir damals gewünscht, das ist so total irre. Oder ich denke so, wow, das habe ich echt erreicht. Also jeder braucht so Tools für sich zu sagen, okay,
und also geht es ja um die Verlängerung von Träumen. Also voll. So wie wir angefangen haben, brauchst du das ja immer wieder.
Immer wieder dich zu hinterfragen. Und du hast ja auch gefragt, so wie kann ich zu mir stehen, ohne dass ich irgendwie immer denke, Mensch, ich bin hier Hochstaplerin. Darüber funktioniert es, dass du dir immer bewusst wirst, das sind Dinge, die ich schon erreicht habe. Darauf gucken wir viel zu wenig. Wir gucken immer auf alles, was wir nicht erreicht haben.
Das machen wir aber auch in der Politik, das machen wir in der Gesellschaft. Wir gucken nie auf das, was auch mal gut läuft.
Genau.
Und das machen wir, haben es eben angesprochen, ja auch Frauen auch häufig. Und trotzdem, wo schieben wir denn diese Negativität oder immer die Probleme dann auch mal hin?
Immer wenn ich auch gerade ehrlicherweise mit vielen Frauen dann rede und die dann immer sagen, ja, aber das kann ich doch gar nicht oder ich mache doch einfach nur meinen Job, was soll ich denn da noch erzählen?
Da musst du das doch erstmal alles wegschieben.
Ja, und dann sage ich, was machst du denn den ganzen Tag? Und dann listen die alles auf und wenn die dann noch Family haben, also ich habe das organisiert, das habe ich gemacht, so, und dann gucke ich auf die Uhr, sage ich, es ist 10 Uhr, du hast mir gerade erzählt, was andere Leute in einer Woche machen. Hast du abgerockt nebenbei und du sagst, du hast nichts geschafft? Mhm. Und dann sagen die meistens im Gespräch, stimmt, jetzt wo ich es ausspreche, wird es mir bewusst. Das heißt, zu der Frage, es hilft sich das immer wieder zu verbildlichen, auch im Gespräch mit anderen, sich zu überlegen, okay, wie kann ich hier auch wirklich darüber reden, was ich bisher erreicht, geschafft habe, um dann eben tatsächlich auch weiterzukommen und sich selbst auch mal dieses Lob zuzugestehen.
Mhm.
gestehe mir auch Kritik zu, warum nicht auch Lob?
Ja, genau. Und das meist in der Überdosis, die Kritik, die gar nicht gesund ist. Ja. Aber dann geht es mit dem Sichtbarmachen und das ist ja so ein bisschen dein roter Faden, außer deinem tollen Lippenstift, aber natürlich nochmal sichtbar machen kann sein in einem tollen Make-up, ja, mit einer auffälligen Frisur oder eben auch sichtbar machen, was leiste ich eigentlich, ja, alles?
Was leiste ich, mir selbst sichtbar zu machen, das aufzuschreiben oder das zu sagen oder eben tatsächlich in der Familie sich sichtbar zu machen, zu sagen, Mensch, das und das mache ich gerade, das sind all die Projekte. Das ist total wichtig und das machen wir eben viel zu wenig. Das heißt, die Sichtbarkeit zeigt sich ja nicht nur darin, dass ich irgendwie einen tollen Post auf Instagram oder LinkedIn mache, sondern die Sichtbarkeit zeigt sich eben auch im Kleinen, zu Hause, im Privaten zu sagen, das sind meine Grenzen. Also das ist ja auch eine Form von sichtbar machen und im Job aufzuzeigen, was man eigentlich so macht. Und das vielleicht nur als kleiner Tipp. In meinen Gesprächen mit meinen Chefs und Chefinnen habe ich immer einen letzten Agenda-Punkt gehabt, der lautete, wussten die nicht, also sozusagen Tijen. Und ich habe immer zum Schluss gesagt, was ich eigentlich die Woche so für Erfolge hatte. Mhm. Und das sind meine Erfolge. Und dann blieb das zum Schluss im Kopf. Mhm. Und dann haben manche gesagt, Mensch, die ist total irre, lobt sich die ganze Zeit selbst. Nee, ich finde, Eigenlob stinkt eben nicht.
Nicht. In deinem Workbook und auch in Be Your Own Fucking Hero schreibst du in deinem aktuellen Buch, Perfektionismus ist so langweilig. Am Ende zählt eigentlich nur eins. Du musst den Mut haben, es einfach zu machen, auch wenn es nicht perfekt ist und auch wenn es nicht perfekt wird. Manchmal haben wir die innere Handbremse und denke, ich kann das noch nicht, ich kann da noch nicht hinfahren, ich kann da noch nicht anrufen, ich kann mich noch nicht bewerben, ich bin noch gar nicht hundertprozentig fertig.
Und dann einfach machen. Also wenn ich immer darauf warte, dass etwas super perfekt ist, dann warte ich ewig.
Und wirst du manchmal müde, die Leute anzustupsen und willst manchmal nicht reinboxen und sagen, jetzt geh doch endlich.
Ich kann es auch verstehen, weil ich habe ja auch so Phasen gehabt und habe sie immer noch, wo ich mir selbst so sehr im Weg stehe, dass es nicht so einfach ist, einfach zu machen. Weil du dann, du hast ja auch viel Verantwortung ab einem gewissen Bereich, bist verantwortlich für deine Familie, in deinem Job. Also sage ich mal, die Fallhöhe ist eine ganz andere und du stellst dir immer wieder die Frage, soll ich es jetzt wirklich einfach machen?
Aber
einfach
ich habe das Gefühl, Jüngere sind heute mutiger als Ältere. Mhm. Die jüngere Generation spricht schon ihre Bedürfnisse deutlicher aus. Können Ältere etwas lernen von Jüngeren?
Ich glaube, dass die Menschen, die schon einen gewissen Weg gegangen sind, ein Stück weit so die Naivität verlieren. Und ich würde mir wünschen, dass sie wieder ein bisschen Naivität gewinnen. Weil wenn du ein junger Mensch bist, dann machst du dir tatsächlich nicht so viele Gedanken. Du machst einfach. Mhm. Ich sehe das voll oft auch auf den Social-Media-Plattformen, dass junge Menschen, wenn sie zum Beispiel ihren Job verlieren, das einfach posten und sagen, hey, ich habe meinen Job verloren, ich suche einen neuen. Und ich denke mir so, früher, ich hätte das ja gerne.
Oh Gott, die da Leute kommt so eine Schamwelle in den Rücken hoch und man denkt, nein.
Und heute ist es
nicht
so, und dann kriegen die ganz viele Likes und Applaus. Mensch, du bist so mutig, dass du für dich einstehst. Also, ob das jetzt jeder machen muss, sei mal dahingestellt. Aber wenn du vor einer Entscheidung stehst, wo du denkst, Mensch, schaffe ich es oder schaffe ich es nicht, warum nicht einfach mal zu sagen, ich schaff's.
Okay, das heißt aber auch, so wie du es gerade gesagt hast, eine Entscheidung fällen, damit vielleicht auf die Nase fallen, als immer nur in ruhigem Fahrwasser weiterschippern und niemals die Komfortzone verlassen. Ich meine, das Beispiel mit dem Entlassen ist jetzt vielleicht ein bisschen schwierig, aber so grundsätzlich.
Ja, also ich finde, dass die schönen Dinge beginnen ja außerhalb der Komfortzone. Wenn ich immer nur das mache, was ich kenne oder worin ich mich wohlfühle, dann werde ich mich nie weiterentwickeln. Mhm. Und es kommt ja auch noch hinzu, das Leben spielt ja immer anders, als man denkt. Und ich bin halt immer Fan davon, ja selbst auch Agenda-Setterin zu sein. Also zu sagen, okay, ich möchte etwas erreichen. Was sind die Schritte, die ich dazu brauche? Weil Situationen kommen auf dich zu, wo du auch nochmal anders taktieren musst oder eine andere Ausfahrt nehmen musst. Und je mehr du gelernt hast, in diesen unsicheren Zeiten, sage ich mal, durchzumanövrieren und desto besser und sicherer und selbstbewusster wirst du am Ende.
Vor erst wenigen Jahren warst du das muslimische Mädchen an einer katholischen Mädchenschule, ja? War das eine Mädchen?
Vor wenigen Jahren?
Ja. Süß, ne? Ist angekommen.
25 Jahre her.
Erst gestern. Prägt so etwas, neu zu sein, die Neue zu sein, gerade angekommen zu sein in Karlsruhe, sich die Ellbogen auszufahren und sagen, hier ist mein Platz, hier bin ich bin Tijen. Und dann wie so ein V dich auch so zu entfalten mit all deinen Talenten.
Das Lustige war, dass als wir dieses Abi-Heft ausgefüllt haben und da haben Lehrer und Lehrerinnen ja auch über uns als Schülerinnen geschrieben und mein Religionslehrer damals, ich musste ja dann Rallye-Unterricht, weil Ethik gab es halt am katholischen Mädchengymnasium nicht.
Komisch.
Und ich war dann im evangelischen Unterricht und der hat dann so geschrieben über also an einer Stelle, ja, er sei auch super stolz, dass sozusagen die erste Muslima bei ihm im Unterricht sei. Und ich habe das gelesen und ich weiß noch, dass ich meine Freundin gefragt habe, wen meint der denn? Und dann habe ich so, das war das erste Mal, dass mir so bewusst geworden ist, dass ich in Anführungszeichen anders bin, weil ich mich ja selbst gar nicht anders gesehen habe. So. Aber dieses Anderssein, das hat ja auch was Gutes. Also du kannst erstens die Türen öffnen für andere und du kannst auch den Rest auch anders bewerten und beeinflussen und hast ja auch die Möglichkeit, deine Einblicke, deine Kultur, wie du aufgewachsen bist, sag ich mal, auch
wird
zu
das schon ausreichend geschätzt, weil du schreibst ja auch noch mal schon mal bemerkt, dass Mehrsprachigkeit unterschiedlich bewertet wird. Also wenn du Französisch und Englisch und Italienisch fließen kannst, sagen Baguette. Oh, chérie, Baguette. Genau. Und wenn du aber jetzt vielleicht Türkisch und Arabisch fließend sprichst, dann wird das vielleicht nicht so gefeiert. Das hat sich doch
böse.
Geändert.
Ja, es klingt immer böse. Eine Freundin von mir hat letztens gesagt, weißt du, ich habe auf Arabisch eine Liebeserklärung gemacht, Typ saß neben mir, da hat gedacht, ich habe einen Anschlag vor. Ja, also das ist halt einfach, sie so, und das ist halt, die Sprache klingt halt, wie sie ist.
Ja gut,
also
weil
klar,
sie
genau, aus dem Kehlkopf,
aus dem Kehlkopf
so. Kommt. Ja, und Französisch ist dann halt mon amour, ja, so. Tatsächlich gibt es einen Unterschied, finde ich schon. Also ich finde schon, dass, das habe ich immer gemerkt, jetzt ist mein Türkisch ja wirklich rudimentär. Also es reicht für die U-Bahn in Berlin und für die Berliner Jungs da, ja so. Aber ich habe es immer gemerkt, weil mein Name ist jetzt auch nicht typisch türkisch und dann so, woher kommt der? Ist das vielleicht Spanisch oder was ist das? Und dann ich sag, nee, ist türkisch. Ah ja, okay, gut, Gespräch gefühlt beendet.
Tschüss.
Genau. Also es wird ein Unterschied gemacht, dabei ist Mehrsprachigkeit was Tolles. Und auch hier muss ich sagen, hat mir immer geholfen, das auch als Wert anzuerkennen und das auch zu leben und zu schätzen, die Kultur von meinen Eltern, aber auch all das, was ich mitbekommen habe. Ja, eben dieses nach vorne zu gehen, aufzustehen, weiterzumachen, an mich selbst zu glauben und auch immer in unterschiedlichen Situationen. Also ich kann das, egal in welcher Situation ich bin, ich finde mich irgendwie zurecht, weil ich ja weiß, ich bin ja oft die Einzige im Raum gewesen. Mhm. Das heißt, es hat mich auch darin geschult, dass ich in so unsicheren Situationen, wenn ich dann da sitze und denke, boah, das habe ich noch nie gemacht, das erste Mal bei Höhle der Löwen, als ich auf diesem Stuhl saß, ja, links und rechts geschaut, habe ich gedacht, oh mein Gott, du bist jetzt hier und die erste mit türkischen Wurzeln Frau. Also es gab ja vorher Vural Öger auch, ja.
Genau.
So, aber ich sitze jetzt hier und krass und ich jetzt fühle ich mich richtig
aber
unsicher.
Aber das fühlst du dann auch noch.
Ja, ich habe es total gefühlt.
Auch
ich weiß,
positiv, dass du dich feiern kannst.
Ja, voll. Ich habe so gedacht, boah, jetzt sitzt du hier.
Tijin, die Sendung ist um, komm jetzt raus aus dem Stuhl, komm bitte raus.
Ich feiere mich immer noch.
Wir feiern dich heute, Tijin und Aaron. Okay, Empowerment, das ist schon so eine Sache. Wann fängt die eigentlich an? Tijin Onaran ist mein Gast im Sonntagstalk von SR1 und HR3. Wenn sie sich nicht gerade für neue Unternehmen entscheidet, dann ist es eigentlich so, dass du, liebe Tijin, die ganze Zeit empowerst, oder?
Ja.
Du bist wie so eine Ladestation,
Maschine.
Wie so
ja,
die
voll.
Maschine.
Ja,
genau.
Voll.
Und du schreibst, Empowerment fängt bei der Erziehung an. Und wenn mir Mädchen immer erzählen, dass sie sich anpassen oder dass sie vielleicht brav sein müssen, dann ist es doch nur logisch und keine Raketenwissenschaft, dass es für sie später unglaublich schwierig wird, Selbstbewusstsein und eine eigene, unkonventionelle Meinung zu entwickeln. Sei das mal in so einem hierarchischen Unternehmen. Horror.
Das ist auch der Horror.
Der nervt, die nervt, ja, anstrengend, ja, kann sich nicht unterordnen, ja, einordnen, ja, spielt die Sondernummer.
Ja, und ich habe dann irgendwann angefangen, das als Kompliment zu sehen, weil offensichtlich mache ich etwas, was andere nicht machen. Und es ist anders. Und es führt übrigens auch immer dazu, wenn du die Unbequeme bist, was du ja einfach nur bist, wenn du manchmal einfach nur da sitzt und nur sagst, ich hätte aber noch eine Frage, dann reicht es
oder
ja häufig.
Oder können wir das nicht so machen?
Ja, genau.
Warum machen wir
so,
das?
Weißt du, alle wollen in meinem Unternehmen besser werden, innovativer, kreativer, aber das wirst du doch nicht dadurch, dass alle gleich aussehen, gleich ticken und gleichen Background haben, sondern das wirst du dadurch, dass da auch jemand sitzt, die dann sagt, wisst ihr was, warum machen wir eigentlich dieses Projekt mit dem Tool und nicht mit dem anderen? Ich habe da bessere Erfahrungen gemacht. So, ja, und es ist maximal anstrengend, keine Frage, aber es ist immer besser. Und ich glaube, das Wichtigste ist, dass man für sich im Kopf einfach klar ist, dass dieses Wort anstrengend, dass es ja ein Label von außen ist. Und ich habe ja die Macht über mich selbst, ob ich das wirklich so sehr an mich ranlasse, dass ich beim nächsten Mal gar nichts mehr sage oder ob ich sage, nee, mag vielleicht für dich anstrengend sein, aber für mich ist es ein wichtiger Punkt. Mhm. So, und meine Bedürfnisse sind ja auch was wert.
Mhm. Aber das sind dann vielleicht die Leute, die dich hinterher nicht mehr fragen, ob du mit ihnen in die Kantine gehst. Dann sitzt du alleine in deinem Eckbüro und keiner fragt dich. Also es gibt ja irgendwelche Zwänge, warum Menschen nicht auffallen wollen oder nicht herausstechen wollen.
Weil sie
oder
dazugehören wollen. Ja,
ja, diese Dazugehörigkeit ist doch das, wenn du nachmittags um 4 dann in die Kantine schleichst, weil wieder keiner mit dir essen war und keiner Mahlzeit sagt, dann hast du ja auch das Gefühl, es läuft was schief. Aber so kommen wir nicht weiter.
So kommen wir nicht weiter und du musst ja auch nicht dich immer an Tische dazusetzen, du kannst ja auch selbst irgendwann einen Tisch bauen. Also hätte ich jetzt immer gesagt...
Guter Gedanke.
Ja, ist so. Also, warum,
ich sitze da immer ganz allein.
Warum sagst du nicht? Also ich habe ja auch zum Beispiel im Bundespräsidialamt gearbeitet, auch wahnsinnig historisch gewachsene Institution und da war dieses Kantinenmodell und natürlich, ich habe da als Praktikantin angefangen, später war es eine Projektstelle. Am Anfang war ich, als Praktikantin war ich so Anhängsel, bin in meiner Gruppe.
Und nach einem Monat hast du mit Christian Wulff gechillt, oder?
Ja, und dann musste er ja gehen. Ja, so, mein Gott. Ja, so, nein, und dann habe ich irgendwann festgestellt, ist doch eigentlich viel spannender, wenn ich mal die Leute frage, wenn ich mal sage, Mensch, aus Referat XY, ich würde irgendwie echt gern mehr über ihren Job erfahren, finde das total spannend, weil sie sind schon seit 25 Jahren da, sie können mehr erzählen, als ich hier erleben werde wahrscheinlich. Und die Leute haben sich total gefreut. Und es waren dann meistens auch so Einzelgänger. Und die haben dann gesagt, Mensch, da kann ich mal was erzählen. Und so habe ich mir sozusagen meine eigenen Tische gebaut. Und es war am Ende für mich viel wertvoller, wie wenn ich immer in dieser Gruppendynamik irgendwo mich dazugesellt habe und vielleicht mich sogar unwohl gefühlt habe.
So hat dein Vernetzen schon angefangen.
Im Präsidialamt.
Im Präsidialamt. Also schon mal ein guter Startpunkt. Nicht nur da. Es hat ja auch auf Flohmärkten schon angefangen. Ja. Du hast ja auf Flohmärkten schon verkauft, verhandelt mit Menschen allen Alters, aller Herkunft. Ist Herkunft ein Thema bei der Jobsuche, bei der Bewerbung? Die richtige Adresse, die falsche Adresse der Stadt? Auf welcher Seite des Flusses lebst du? Die Postleitzahl, das Aussehen, die Stärke der Augenbrauen.
Ja. Ja. Die Monobraue, die ich jetzt nicht mehr habe.
Hast du nicht mehr.
Aber ja, ist es. Und es zeigen auch Studien, dass natürlich wir alle unsere Vorurteile in den Köpfen haben und dass es in Personalabteilungen dann auch ausgeprägt ist, weil am Ende sitzen da auch nur Menschen, die natürlich schauen. Und es ist ja auch was total Natürliches. Guck mal, wenn jetzt sich bei mir jemand bewirbt und da steht irgendwie, die ist auch in Karlsruhe groß geworden, dann denke ich, Mensch, gleich eine Connection so. Ja. Und tatsächlich ist es so, dass Menschen aus Nicht-Akademiker-Haushalten es unfassbar schwerer haben, weil sie den Habitus nicht mehr bekommen, die Netzwerke, den Zugang. Und es dauert einfach länger. Und deswegen ist das Thema soziale
Herkunft. Und die ersten
Herkunft.
Sind in der Familie, ja, genau. Die Erfahrung nicht teilen können,
genau.
Ganz genau.
Und die soziale Herkunft ist einfach eine Dimension im Bereich Vielfalt, die wir total unterschätzen, weil das eint uns alle, ob mit Migrationshintergrund oder ohne. Die oder der Erste in der Familie zu sein, bedeutet einfach viel mehr Aufwand betreiben zu müssen, damit du Dinge auch erreichst. Und daher, natürlich müssen wir viel mehr im Bildungssystem machen, aber für einen selbst, ich habe irgendwann gesagt, meine soziale Herkunft ist meine Superpower, weil ich eben im Zweifel einfach weiß, was ich machen muss, um weiterzukommen. Und ich hätte das höchstwahrscheinlich nicht gelernt, wäre ich so weich gebettet gewesen, ja.
Superpower Woman ist heute unser Gast gewesen im Sonntagstalk von SR1 und HR3. Nachhören kann man unser Gespräch in den Podcast bei den jeweiligen Sendern, überall da, wo es tolle Podcasts gibt und natürlich in der ARD Audiothek. Wenn wir jetzt ausschalten, frage ich dich nochmal. T-Gen, schaust du dir meinen Pitch an? T-Gen, darf ich dir meine Idee vorstellen? T-Gen, 24/7 wollen Leute was von dir. Ich hoffe, du hast auch im Leben genug Zeit für dich, für die Liebe und für all das, was ich dir wünsche, dass du einfach mit Glück berieselt wirst und eine tolle Zeit hast. Dankeschön, liebe Tijen und Naran.
Danke dir.
Der Sonntagstalk mit Bärbel Schäfer von SR1 und HR3.
Das war der Sonntagstalk von SR1 und HR3 mit Tijen und Naran. Inspirierend, energiegeladen, das ist Tijen. Weitere spannende Gespräche findet ihr natürlich auch im Archiv des Sonntagstalks, zum Beispiel in der ARD Audiothek. Oder ihr hört einfach mal rein bei Podcast Deutschland 3000. Ob Klaas Häufer Umlauf, Christopher Kramer, der Fußballer oder Mausstar Ralf Kaspers. Dort gibt's alle 2 Wochen tolle Gespräche mit spannenden Persönlichkeiten.